Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer Reise durch den Harz. Vor 200 Jahren hat sich Heinrich Heine dazu aufgemacht, sein Buch darüber macht ihn als Schriftsteller bekannt. Und jetzt hat sich ein Nachfahr auf diese Spuren begeben, Steffen Kopetzky. Genau der Richtige, denn in seinen Romanen spielen Fahrten, Ausflüge in große und kleine Welten immer eine wesentliche Rolle. Und wie es war, nun auf Schusters Rappen durch den Harz und darüber sein eigenes Reisebuch zu schreiben, das fragen wir Steffen Kopetzky. Er ist unser Gast zum Lesart-Auftakt dieser Woche. Willkommen allerseits. Wer die Romane von Steffen Kopetzky kennt, der weiß, dass man immer auf große Reisen mitgenommen wird. Durch die Welthistorie, in entlegene Gegenden bis hin nach Afghanistan ist man mit ihm gereist, mit spektakulären Figuren und Geschichten. Jetzt aber lesen wir von einer kleineren, eigenen deutschen Reise, die der Schriftsteller unternommen hat, zu Fuß durch den Harz, auf den Spuren auch von Heinrich Heines Harzreise. 1824 hat dieser sich aufgemacht, 2 Jahre später erschien sein Buch und nun gibt es zum Jubiläum das gleichnamige von Steffen Kopetzky, die Harzreise. Da gehen wir mal ein Stückchen mit. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kopetzky.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Historisch ganz korrekt ging es in Göttingen los, von wo aus auch Heine als Student gestartet ist. Sie waren ausgerüstet mit einem, wie Sie schreiben, handlichen Wanderführer, einem auf die Schnelle gepackten Rucksack, darin aber auch ein Müllsack. Wozu war der denn?
Nun, der Müllsack stammt von einer Meisterwanderin, Frau Türmer, die im Augenblick ja durch die Welt wandert. Und die hat eben in einem ihrer frühen Bücher darüber geschrieben, dass es unter den wichtigen Utensilien für den Weitwanderer eben keinen besseren Regenschutz gibt als einen Müllsack. Viel besser als Jacken, die ja viel schwerer sind und so und die man dann mitschleppt, hat man den Müllsack handbar und dankbar gerollt im Rucksack dabei. Und wenn es dann eben zu Starkregen kommt, Dauerregen, kann man den aufschneiden und sich damit eben perfekt gegen Regen schützen.
Zu Ihrer Vorbereitung haben Sie natürlich Heines Harzreise gelesen, aber auch ein anderes historisches Buch, wie man erfährt, 100 Jahre alt, Die Kunst des stilvollen Wanderns, worin es heißt, dass der ungeübte Wanderer dazu neigt, sich gleich am ersten oder zweiten Tag zu ruinieren. Was ist das denn für eine Gefahr?
Naja, man weiß eben noch nicht genau, was auf einen zukommt. Man hat normalerweise, wenn man unerprobt ist, ein zu schweres Gepäck. Man hat die Schuhe vielleicht nicht richtig ausgewählt und dann stiefelt man eben los, traut sich allerhand zu und stellt dann zwischendurch fest, am dritten Tag dann eventuell, dass man Blasen sich gelaufen hat, was ganz schlecht wäre oder eben andere kleine Zipperlein, die eben beim Wandern dann sehr hinderlich sein können.
Ich meine, es war Ihre erste Reise zu Fuß, aber am Abend der ersten Station in Nordheim, da sind Sie schon ganz schön gehumpelt, dachten Sie dann nicht, meine Güte, das geht ja gut los?
Ich hatte Angst, ja, es war wirklich ein bisschen beunruhigend, dass ich gedacht habe, okay, also ich mache jetzt diese Wanderreise und das Ergebnis wird sein, dass ich eine neue Hüfte brauche, weil es wirklich so gebrannt hat, wo ich gedacht habe, so muss ich das anfühlen, wenn du kurz vor der OP stehst. Und ich hatte ein bisschen Sorgen mir dann gemacht und aber auf wundersame Weise festgestellt, nein, am nächsten Morgen war alles wie weggeblasen und am Ende dann blieben die sonst regelmäßig am Abend kommenden Schmerzen dann auch aus. Am Ende war ich gut eingestellt.
Aber 800er Ibuprofen-Tabletten gehörten auch mit zum Proviant, wie man liest. Ganz schöne Hämmer sind das. Was mich aber von Seite 1 angewundert hat, Herr Kopetzky, Sie waren in kurzen Hosen unterwegs. Mhm. Und das hat auch Leute verblüfft, andere Wanderer, die Sie unterwegs getroffen haben. Gut, zwar Hochsommer, August, aber so geht man doch eigentlich nicht durchs Gebirg und dazu noch Kompressionskniestrümpfe. Muss ja ein bisschen zum Schießen ausgesehen haben, oder?
Gut, also es ist natürlich so, dass man eine gewisse Skurrilität den Wanderern natürlich nachsagt und ich hatte mich da ein bisschen neu ausgestattet. Ich bin eben kein Wanderer gewesen. Ich habe mir einen Fischerhut gekauft, hätte ich auch nicht gedacht als junger Mann in den Dandy-Jahren, dass ich mit 50 dann mit so einem Fischerhut durch die Gegend stiefeln würde. Und naja, die Kompressionsstrümpfe waren irgendwie witzig, ja, da wurde ich dann auch mehrfach drauf angesprochen. Sowohl positiv als auch negativ. Und ja, also eine kleine Skurrilität war man vielleicht für die Leute am Rande, aber so sind die Wanderer, die von einem Städtchen zum nächsten laufen.
So, jetzt war mal Route. Natürlich Allerheine, Göttingen, wie gesagt, der Startpunkt. Nordheim dann, Osterode, Glaustal, Goslar, dann Bad Harzburg mit dem Brocken und dann schließlich Ilsetal, Wernigerode, Höhlenort, Rübeland, Thale. Was hatten Sie sich eigentlich vorgestellt, Herr Kopetzky, vorher? Also Ihr Buch hat ja den Untertitel auch, eine Deutschlanderkundung. Was wollten Sie denn erfahren, erkunden?
Also der Untertitel kam dann tatsächlich erst, als das Manuskript schon weit gediehen war. Aber was mir dann eben so klar wurde auf dieser Reise, ist, dass man in diesem Harzgebirge von Göttingen, das ist ja Niedersachsen, dann eben nach Rübelandtale, das ist Sachsen-Anhalt, kommt man eben wie auf einem Lehrpfad der deutschen Geschichte und der deutschen Gegenwart auf so engem Raum durch so unterschiedliche Welten, und man kann so viel erfahren über die deutsche Teilung zuletzt, über die Naturprobleme am Brocken oder im Naturpark, den Klimawandel, die demografische Entwicklung Deutschlands lässt sich hier ablesen und macht so überraschende Entdeckungen, wie zum Beispiel, dass es eben in Niedersachsen zum Teil eigentlich ärmlicher, sozioökonomisch betrachtet schwieriger zugeht als in manchen Teilen von Sachsen-Anhalt, wo man also denken würde, man käme in die Schweiz, so aufgeräumt, sauber und picobello hergerichtet ist zum Beispiel Wernigerode. Also da sind viele Dinge auf kleinstem Raum nebeneinander, die einem so das Deutschlandbild der Gegenwart nochmal neu zurechtrücken.
Man, auf allen Stationen, in allen Orten sind Sie auf Menschen zugegangen, haben Sie angesprochen. Sie beschreiben diese Begegnung immer sehr, sehr plastisch auf den Wanderwegen, in den Ortschaften, auf der Straße, in den Kneipen, in den Restaurants. Und man hat auch den Eindruck, dass Sie auf ein, ja, schönes Deutschland getroffen sind. So auf warmherzige Menschen aller Orten. Auf eine Ausnahme kommen wir noch. Aber war das auch so Ihr Gefühl? Also, Mensch, was für tolle Leute all überall?
Ja, also das ist meine Empfindung schon lang eigentlich. Und da war es eben so, dass ich mir gedacht habe, ja, schade, dass wir so oft so negativ über unser Land denken, so negativ auch über uns selber, dass wir so pessimistisch sind, so viele Sorgen haben, denn eigentlich sind wir ja ein tolles Volk mit netten Leuten, die sich Mühe geben, mit denen man auch einfach ins Gespräch kommen kann. Viele spucken dann eben, oder manche spucken dann in die Suppe und verderben dann das Ganze wieder, aber im Grunde sind wir eigentlich schwer in Ordnung. Und wenn man die Leute anspricht, merkt man auch, wie sie so aus ihren Gesichtsfassaden oder ihrer Panzerung hervorkommen und eben ganz normale, nette Leute sind.
Fällt Ihnen da jemand für ein mit einer Geschichte, vielleicht so mal als ein Beispiel?
Naja, also ich hatte ganz viele so Begegnungen. Eine zum Beispiel war, ich wollte meinen Müll loswerden, das war mitten im Wald. Es gab keinen Mülleimer, dann fuhr ein Auto vorbei, streng der Forstbetriebe irgendwie, dann habe ich angehalten und gefragt, wo ich denn den Müll loswerden könnte. Drin saß aber die Oberförsterin, und die war dann auf ihrem Weg bei Inspektion und ist dann ausgestiegen, ein Riesengewitter ist losgebrochen, und sie hat sich dann mit mir eben in Unterstand gesetzt und eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mir ein Interview gegeben. Das war nicht geplant, das war wirklich eine zufällige Begegnung und sowas von nett und liebenswürdig und eben natürlich auch für die Geschichte extrem brauchbar. Und ich habe dann zu ihr gesagt, entschuldigen Sie, Frau Oberförsterin, sie heißt eigentlich Revierleiterin, Oberförster sagt man nicht mehr, aber ich habe gesagt, Frau Oberförsterin, dürfte ich denn diese Geschichte aufschreiben, und merken Sie sich bitte, dass wir uns getroffen haben, damit dann keiner sagen kann, ich hätte es mir ausgedacht. Dann hat sie gelacht und gesagt, na, selbstverständlich. Und so bin ich eben so oft glücklich gewesen und auch dankbar für so zufällige Begegnungen. Im Grunde die ganze Zeit über. Mhm.
Höhepunkt der Reise im Wortsinn war der Aufstieg auf den Brocken, den mythisch sagenumwobenen Berg, literarisch verewigt, für alle Zeiten durch den Faust, die Walpurgisnacht natürlich. Schönerweise waren sie sogar an Goethes Geburtstag, dem 28. August, da oben. Mhm. Dieser Nacht, der widmen sie ein eigenes Kapitel sogar. Was war da so besonders da in der Höhe auf dem Brocken?
Also generell muss man sagen, dass bei jeder Harzreise, würde ich jetzt mal so verlautbaren, die Brockenbesteigung dazugehört und im Grunde schon wirklich der Höhepunkt darstellt. Warum eigentlich? Schwer zu sagen. Erstmal schaut der Brocken nicht besonders dramatisch aus. Er ist relativ rund, er liegt da so flach in der Gegend. Man sieht ihn dann irgendwann auch schon auf sich zukommen. Es ist dann doch ein ganz schönes Stück, bis man oben ist. Und du merkst eben dann Schritt bei Schritt, dass du in eine andere Klimazone kommst. Also unten ist es dann eben noch wärmer und oben ist es plötzlich wirklich kalt. Es ist zugig. Es gibt Wolken, die vorbeiziehen, die natürlich dann da oben als dichter, undurchdringlicher Nebel erscheinen. Und dann ist der Brocken eben skurrilerweise tagsüber ein totaler Touristenmagnet. Gibt's ja auch diese Brockenbahn, also eine kleine dampfbetriebene Schmalspurbahn, die gerne benutzt wird, und dann wimmelt's von Leuten und plötzlich so schlägt die Uhr 17 Uhr, 15, 17.20 Uhr, und wo vorher noch wirklich ein Markttreiben war mit einem Haufen Leuten, auf einen Schlag sind alle weg wie von Zauberhand und man ist mit 10, 15, 20 Leuten plötzlich alleine, nämlich denjenigen, die übernachten werden. Und das war schon mal das erste Erlebnis, was total beeindruckend war, dann zu wissen, ah, das sind jetzt die, die hier oben bleiben werden. Wenn also da ein Mörder unter uns wäre, hätte man sofort das perfekte Szenario
für Agatha Christie.
Ja, dieses Closed Shop-Geschichte, dass eben die Leute feststehen, die an dieser Nacht oben waren. Und dann hat man gleichzeitig historische Erinnerungen, die mit dem Brocken zusammenhängen. Zum Beispiel die Russen hatten dort ihre westlichste Garnison. Das heißt also in der russischen Geopolitik, die ja in diesem imperialen Denken, da in Moskau auch wieder eine große Rolle spielt, nimmt der Brocken sozusagen den Punkt ein, so weit im Westen waren wir schon. Auch das ist ja spannend und so viele andere Aspekte der deutschen Geschichte sind am Brocken irgendwo festgehalten, so viele Leute sind hochgewandert und es ist eben der Blocksberg. Also ich wusste das nicht, ich dachte immer, der Blocksberg wäre eine Erfindung der Dichter, eine Erfindung des Märchens, aber nein.
Das ist der Brocken. Ne?
Es ist der Brocken, es ist einfach der volkstümliche Name des Brocken und da kommen so viele Dinge zusammen wie an wenigen Punkten, glaube ich, in Deutschland.
Nochmal zu den besonderen Menschen, die Ausnahme jetzt nämlich. In Wernigerode haben Sie ganz andere Zeitgenossen erlebt. Da waren Sie Zaungast an einem AfD-Wahlkampfstand. Da hörten Sie Leute von Remigration schwadronieren und wüste Beschimpfungen von Ausländern. Und da hatten Sie Ihren Heinrich Heine im Kopf, Steffen Kopetzky, der genau das, also diese nationalistisch ausgrenzende Tendenz, genau 200 Jahre früher schon registriert hat.
Ja, ist wirklich ein bisschen seltsam gewesen, skurril. Es war mir dann zwischendurch auch immer wieder, ich schreibe das ja auch so, als ob er so ein bisschen neben mir gestanden hätte, wie so ein Avatar aus der Geschichte, der so mir über die Schulter schaut und sagt, Dasche, Herr Steffen, habe ich auch schon erlebt, ja, weil tatsächlich vor 200 Jahren in der Göttinger radikalen Studentenschaft gab es sogar schon so Listen von Leuten, die eben französische, jüdische oder slawische Vorfahren hatten, die man, wenn man endlich an der Macht wäre, ausweisen wollte. Also diese Fantasie, dass Deutschland ein besseres Land wird, wenn man alle Leute, die einen slawischen Vornamen, Kopetzky könnte mich dann ja auch treffen, oder andere ausländische Wurzeln haben, wenn man die abschiebt, dass wir dann wieder ein reines, glückliches Volk werden. Diese aberwitzigen, unsinnigen Verwirrungen gab es schon vor 200 Jahren. Das ist scheinbar etwas, was immer und immer wiederkehrt in Zeiten, wo man sich nicht mehr auskennt, fand ich schon gerade in diesem Doppelklang sehr nachdenklich.
Ich meine, wie sind Sie dann mit der Situation umgegangen? Natürlich kamen Sie auch wieder ins Gespräch mit jemand.
Also ich habe mir da vorgenommen, dass ich auch an dem AfD-Stand nicht mich aufdränge und nicht zu erkennen gebe, was ich denke, sondern dass ich erstmal zuhöre und mich einfach versuche, da ruhig zu verhalten und so ein bisschen undercover da zu stehen und mir anzuhören, was mir erzählt wird. Und die Mischung hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Also gibt es den smarten Funktionär, gut aussehender junger Mann, Unternehmer, der ist sozusagen da der Bürgermeisterkandidat gewesen, der spricht von Wanderwegen, der spricht davon, die Natur zu schützen, man sollte da keine Asphaltstrecke bauen, während eben die Leute drumherum über kein anderes Thema reden können, als die Verbrechen, die von Ausländern begangen werden, wirklich am Sonntagvormittag um 11. Und ich hatte vorher eine ganz tolle Begegnung in einer Schule, da war ein Spiel von zwei Floorball-Mannschaften, denen ich zuschauen durfte. Ich habe tolle Gespräche erlebt, ich habe Hochzeitspaare gesehen, die auf dem Schloss von Wernigerode mit Vorliebe heiraten, weil man da so schöne Bilder machen kann. Also ich hatte ein perfektes Wochenende in einer wunderschönen, mit EU-Geldern hergerichteten alten Stadt. Und es war wirklich perfekter Sonnenschein. Und dann kommt man da an diesen Stand und dort geht die Welt unter. Dort werden Verbrechen begangen von Ausländern, alle 5 Minuten, keine Ahnung, TikTok-Videos geschaut. Man spricht zwar von alter Kultur, man spricht zwar von deutscher Tradition, aber man schaut sich auf chinesischer Software, Technologie beruhende Videos an etc. Also es war eigentlich unsäglich und ich war dann ehrlich gesagt traurig. Die bunte Stadt am Harz, so heißt sie, zu weiten Teilen gar nicht mehr so bunt sein möchte scheinbar.
Knapp 2 Wochen Wanderschaft, insgesamt 154 Kilometer zu Fuß, wenn ich es richtig zusammengezählt habe. Am letzten Tag kommen Sie auf die Überlegung, dass ganz Deutschland eigentlich eine Harzreise braucht. Warum?
Ich glaube, es ist eine tolle Erfahrung, wenn man vor einer Herausforderung steht, wo man nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Wenn man sich vorstellt, ich werde jetzt da und da hingehen und sich dann nicht beirren lässt, sondern auch wenn es mal Regen gibt oder wenn es andere Schwierigkeiten gibt, wenn es mal steinig wird, weiterzugehen. Und ich glaube, es fehlt uns diese Idee, dass wir als Land auch auf einem Weg sind. Wir haben ganz viele Tendenzen zu sagen, wir müssen das Rad der Zeit zurückdrehen, wir müssen wieder dahin, wo wir früher waren, wir brauchen Rückwendung in vielerlei Hinsicht, die Leute sind verunsichert und ich glaube, wir bräuchten eigentlich genau das Gegenteil. Wir bräuchten eine Vision, eine Vorstellung, wo wir zusammen alle miteinander hingehen wollen und dass wir dann auch zusammenhalten und dabei bleiben, wenn es auch mal schwierig wird. Und dass es schwierig wird, das merken wir ja, wir brauchen ja nur in die Nachrichten schauen, die amerikanische Politik, die russische Politik, die Großmächte, die uns mit ihren Absichten verfolgen. Wir sind auf einem Kontinent da in Europa ohne Freunde, so habe ich es geschrieben, auf einem Weg voller Schwierigkeiten, die vor uns liegen und wir sollten diesen Weg annehmen und angehen und schauen, wo wir hinkommen.
Ich war müde wie ein Hund und schlief wie ein Gott, heißt es bei Heine. Sie zitieren das. Wie ging es Ihnen am Ende? Wie ging es den Knochen?
Gut, also ich habe dann auch einiges Gepäck, nach und nach bin ich das losgeworden und habe manche Sachen nach Hause geschickt und dann am Ende hatte ich so meine gut 5 Kilo und war auch stolz auf mich und im Grunde ist es eine so tolle Erfahrung, was man immer sagt vom Wandern, dass einen das glücklich macht, das stimmt, man braucht halt fast nichts, man ist ganz nachhaltig unterwegs, man ist ganz nah an der Natur, man fordert sich selber heraus, man überwindet eben auch manchmal die Schwierigkeiten und am Ende ist man so in einer so einer Wolke von Zufriedenheit, Bescheidenheit, Disziplin. Man hat alles hinbekommen. Also war ein ganz großartiger letzter Abend, den ich da hatte in Thale.
Dankeschön, Herr Kopetzky, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr, sehr gern, meine Freude.
Und die Harzreise, eine Deutschlanderkundung. Das neue Buch von Steffen Kopetzky ist bei Rowohlt Berlin erschienen mit 208 Seiten für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und diese führt uns heute nach Simbabwe zum Debütroman von Farai Mutsivinga, eines noch jungen Autors, der bislang hauptsächlich als Journalist und Drehbuchautor gearbeitet hat. Es gibt aber auch Erzählungen von ihm und jetzt diesen ersten Roman, Die Avenues. Für uns hat die Kritikerin und Kollegin Sonja Hattel die deutsche Übersetzung gelesen. Sie ist im Studio. Grüß dich, Sonja.
Hallo.
Die Avenues, da denkt man natürlich gleich an eine Stadt mit prachtvollen Straßen. Wo liegen denn die bei Farai Mutsivinga?
Die sind in Harare, das ist die Hauptstadt von Simbabwe und diese Avenues sind das Viertel, in das man zieht, wenn man das geschafft hat. Und 2016 zieht nun auch Jetsa, das ist die zentrale Figur in diesem Roman, zu den Avenues. Er kommt eigentlich aus so einem kleinen Bergarbeiterort, aber dann hat eine verflossene Jugendliebe ihm ein Angebot gemacht. Er könne als Untermieter bei ihr wohnen in einer Wohnung in den Avenues. Und das nimmt er natürlich an, aus 2 Gründen. Er will einmal raus aus diesem Ort, in dem er eh keine Perspektive hat und dort auch allen beweisen, dass aus ihm doch noch was wird. Und er will nach seiner Schwester suchen, die vor über 20 Jahren nach Harare gegangen ist, als Journalistin und dann dort verschwunden ist.
Das ist schon so eine Geschichte. Wer ist denn dieser Held überhaupt, die Hauptperson Jetsa? Was ist für ein Typ?
Ja, er ist 2016, das ist das Jahr, in dem er nach Harare zieht, Ende 20, arbeitet als Elektriker und verdient sich vor allem was mit illegalen Stromanschlüssen dazu. Und er hat eigentlich ja nicht so eine richtige Zukunftsperspektive wie viele junge Leute in Simbabwe, aber er ist ein netter Typ, er ist hilfsbereit, er ist ein bisschen zögerlich und zurückhaltend. Und vor allem leidet er unter Schuldgefühlen, denn als er 7 Jahre alt war, ist ein Kindheitsfreund von ihm gestorben. Der ist bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden und seither glaubt er, er sei schuldig. Und er versucht nun sein Leben lang dieser Schuld zu entkommen, aber das gelingt ihm natürlich nicht. Und er verfängt sich dann in Harare in der knallharten Gegenwart der Stadt. Da gibt es Armut, Drogen, Prostitution, Korruption, aber er findet dort auch Spiritualität und Wärme und Gemeinschaft.
Und wie entfaltet Farai Mutsivinga diese Geschichte? Wie entwickelt sich die Handlung?
Es fängt erstmal an wie so ein typischer Coming-of-Age-Roman. Also es geht in der Kindheit los, aber nicht in Jetsas Kindheit, sondern in der von seiner Schwester. Denn da wird sie beinahe von einem Flussgeist in den Fluss gezogen und glaubt seither, sie sei verflucht. Und dann kommt dieser Unfall von Jetsas Kindheitsfreund dazu. Das heißt, wir haben so 2 Vorkommnisse, die für die beiden mit sehr viel Schuld beladen sind. Und aus diesen Vorkommnissen nun verzweigt sich die Handlung immer mehr. Das ist so ein bisschen wie so ein Flussdelta. Es entstehen immer mehr Nebenarme und die reichen teilweise weit in die koloniale Vergangenheit von Simbabwe zurück, in der Flüsse trockengelegt wurden oder ganze Landschaften verändert wurden. Es geht auch um die Gräueltaten, nicht nur der Kolonisatoren, sondern auch der siegreichen Partei im sogenannten Freiheitskampf und dann immer wieder die jeweiligen Gegenwarten in Harare von Jetzer, aber auch von seiner Schwester.
In welchem Tool, in welchem Stil ist das geschrieben, erzählt?
Ja, das ist das Tolle, weil jeder Handlungszweig hat so einen eigenen Stil. Das hat mal was von magischem Realismus. Dann würde ich sagen, das ist dann wieder nach gerade Fantasy. Es gibt so sachbuchartige Passagen mit Fußnoten. Da bekommt man notwendige Hintergrundinformationen, aber die sind auch schon so ein bisschen locker kommentiert und eingeordnet. Dann in manchen Passagen wird Jetzer wiederum von einer Erzählinstanz mit Du angesprochen. Und das fügt sich alles dennoch ganz wunderbar zusammen, weil Mutsinga mit viel Gespür für Tempo und Rhythmus erzählt. Und das wiederum ist dicht angelegt an die musikalische Tradition Simbabwes. Und deswegen ist dieser ganze Roman wirklich ja sehr leicht und sehr flüssig erzählt und auch toll übersetzt von Jan Schönherr.
Wenn das jetzt aber auch so eine vielfältig verzweigte Geschichte ist, Sonja, also die auch historisch so weit zurückgreift, was für ein Roman entsteht da insgesamt? Also eine Coming-of-Age-Geschichte plus afrikanisches Epochenporträt, oder ist das jetzt vielleicht zu groß formuliert?
Ich glaube, Epochenporträt ist tatsächlich zu groß, auch weil dieser Roman so ungemein bescheiden daherkommt und sich dann so scheinbar mühelos entfaltet und immer dichter und immer größer wird. Denn was Mutsinga gelingt, das ist wirklich bemerkenswert. Er fängt diese vielen Gegensätze des Landes ein und macht klar, diese Gegensätze sind die Kontinuität des Landes. Und man kann die Gegenwart in Simbabwe nicht ohne die Vergangenheit verstehen. Man muss mit den Konsequenzen dieser Vergangenheit leben, aber das betrifft natürlich sowohl die eigene, persönliche, als auch die des Landes. Und diese Vergangenheit des Landes ist ja teilweise aufgezwungen oder größtenteils aufgezwungen durch die Kolonialgeschichte. Aber es gibt eben auch diesen Shona-Glauben an Wassergeistern, der schon immer da war und der sich einfach nicht unterdrücken lässt. Und dieser Roman macht so mühelos klar, dass um die Gegenwart zu verstehen, braucht man dieses jahrtausendealte Wissen, aber man braucht auch die Erinnerung an jüngere Geschichte. Und wenn ich ihn jetzt in eine Kategorie einordnen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es eher so ein flirrendes Gegenwartsporträt von Simbabwe ist. Und es ist wirklich ein besonderes Buch.
Dankeschön, Sonja Hartl, über Die Avenues, den ersten Roman von Farai Mutsivinga. Jetzt auf Deutsch im Unionsverlag veröffentlicht, übersetzt von Jan Schöner mit 304 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer auf deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Christoph Seidler. Ich lebe in Freiburg, bin 67 Jahre alt. Mein derzeitig ausgeübter Beruf ist Sprachlehrer für Migranten. Ich habe mit großer Begeisterung gelesen das Buch »Wo die Geister tanzen« von der Autorin Johanna Osman. Die Autorin selber ist engagiert in israelisch-palästinensischen Friedensinitiativen. Was sie aufgeschrieben hat, ist im Grunde die Fluchtgeschichte ihrer Großeltern, die 1948 aus Jaffa, damals zuerst in den Libanon, dann in die Türkei, dann wieder zurück, immer auf der Flucht vor Kriegen, bis ihr Vater in Deutschland landete, wo sie dann zur Welt gekommen ist. Aber sie beschreibt diese Leidensgeschichte ihrer Familie nicht mit einer großartigen Anklage gegen Israel, sondern mit einer Hoffnung darauf, dass irgendwann dieser ewige Krieg um dieses Land aufhören könnte. Und das ist auch die Stärke des Buches, das vor dem 7. Oktober geschrieben wurde. Ein wirklich wunderschön geschriebener Familienroman. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Aus Freiburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker Christoph Seidler gibt uns diese Empfehlung, »Wo die Geister tanzen«, der Roman von Johanna Osman. Bei Penguin gibt es das Taschenbuch mit 224 Seiten für 13 Euro. Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. So hat es einmal der Philosoph Friedrich Nietzsche formuliert in einem Brief, als er nämlich gerade mit seiner Schreibkugel experimentierte. Dieses Gerät war so eine Art früher Schreibmaschine, nicht aber mit flacher Tastatur, wie sie sich später dann durchgesetzt hat, sondern hier waren die Tasten halbkugelig angeordnet. Heute tippen Schriftstellerinnen und Schriftsteller zwar nicht mehr auf sowas, logisch, Kugeln oder überhaupt Schreibmaschinen, aber natürlich spielen technische Geräte beim Schreiben immerhin immer noch eine weiter große Rolle. Die Österreicherin Raffaela Edelbauer, sie dokumentiert auf YouTube und Instagram immer wieder, welche Gadgets ihr als Autorin beim Lesen, Schreiben und Denken behilflich sind. Und jetzt ist sie wieder am Telefon. Hallo Frau Edelbauer.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Jüngst haben Sie ganz begeistert berichtet von Ihrem neuen Mini-E-Reader. Was macht den denn so toll? Was kann der?
Also ich habe schon lange gesucht nach einer Alternative zu Kindle und Co., also E-Readern, die von großen Konzernen produziert wurden. Und ich habe einen sogenannten XTE Ink X4, ein bisschen komplizierter Name, gefunden online, der von einem chinesischen Startup hergestellt wird und der einfach wirklich eine ganz basale Form des E-Readers ist, ohne dass einem irgendetwas darüber hinaus verkauft werden soll.
Ich habe das auf dem Video gesehen, das Ding ist mini, das ist gerade mal so groß wie ein Handy, nicht ganz, ne?
Genau, es ist so gedacht, dass man das hinten auf sein Handy draufklipsen kann. Ich bin keine iPhone-Userin, deswegen ist mein Handy nicht magnetisch, aber theoretisch passt es hinten drauf. Das heißt, man kann es immer mit haben, es ist so groß, wie würde ich sagen, 3 übereinander gestapelte Kreditkarten. Mhm. Funktioniert aber überraschend gut, auch um sehr lange Texte zu lesen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Mir kommt es so, müssen Sie da nicht eine Lesebrille haben oder eine Lupe irgendwie, um das da zu entziffern?
Nein, man muss ein bisschen mehr blättern als sonst, aber ich habe recht gute Augen und habe mir auch eine Font installiert, die eine ganze Seite anzeigen kann. Also geht gut.
Sie berichten auch häufiger, Frau Edelbauer, über Technik, die eigentlich wenig Funktion hat oder die sogar Funktion einschränkt. Also mit dem E-Reader jetzt, da kann man gerade nicht jetzt auch noch im Internet surfen. Sie haben auch mal ein Device vorgestellt, das bestimmte Apps auf dem Handy sperrt für eine Zeit lang, also in der man dann konzentriert arbeiten kann. Ist ja eigentlich paradox, ne? Wir nutzen Technik, um Technik einzuschränken.
Ja, total. Also ich überlege mir das auch oft, über diese Ironie, dass ich mir um 1.000 Euro ein Handy kaufe und dann noch mehr Geld ausgebe dafür, dass ich es nicht wirklich benutzen kann. aber ich glaube, dass momentan eine große Backlash ist oder eine Rückkehr zum Analogen stattfindet. Das stimmt natürlich nicht, das ist ja überhaupt nicht analog, die Technik. Aber sozusagen eine algorithmuslose Technik, die nur einen einzelnen Zweck erfüllt, weil wir ja wissenschaftlich bewiesenermaßen unsere Konzentrationsspanne immer weiter einschränken durch die Benutzung permanent von KI und verwandten Technologien.
Ich meine, dieses Gerät, das also bestimmte Apps auf dem Handy sperrt, heißt Tap Out. Genau. Können Sie es mal beschreiben, wie Sie damit umgehen oder wie geht das genau, das geht?
Also viele Leute kennen das amerikanische Pendant, das heißt Brick. Es handelt sich um einen NFC-Tag, also das ist einfach ein kleines Ding, das sozusagen mit dem Handy zusammenarbeitet, insofern als dass, wenn man es berührt, gewisse Apps, die man vorher ausgewählt hat, gesperrt werden. Also man kann dann nicht mehr zugreifen, zum Beispiel in meinem Fall auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und so weiter und so fort, kann aber andere Funktionen des Handys weiterhin benutzen. Das heißt zum Beispiel Google Maps oder die Telefonfunktion oder Gmail oder sowas werden nicht eingeschränkt und somit habe ich sowas wie ein Arbeitsprofil. Das heißt, ich kann weiterhin Dinge nützen, die ich brauche für mein schriftstellerisches Wirken, aber nicht freizeitmäßig.
Das heißt sozusagen so eine eigene Art von Reglementierung. Ich würde dann meine Candy Crush App sperren, dass ich da nicht immer drauf gehe, wenn ich mal zu faul bin zu arbeiten. Aber Frau Edelbauer, also Nietzsche habe ich vorhin zitiert, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Würden Sie denn sagen, dass das heute genauso also für digitale Lesegeräte, Programme oder solche Tools gilt? Arbeitet das alles mit, auch an Ihren Gedanken?
Naja, also ich glaube, dass es unendlich viel mehr zutrifft als zu Nietzsches Zeit, weil eine Füllfeder oder ein Stapel Papier einem ja sozusagen nicht eigenmächtig die Interessen von Konzernen aufgedrückt hat. Also ich würde sagen, dass es absolut stimmt. Dass auch Arbeiten auf der basalsten Ebene, jetzt zum Beispiel in Microsoft Word oder in Evernote, das ich sehr gerne verwende, die Gedanken strukturieren kann. Und natürlich muss man sich permanent wehren, dass einem die Gedanken nicht weggezogen werden von Programmen, die unsere Aufmerksamkeit beanspruchen wollen.
Merken Sie denn auch in Ihrem eigenen Schreiben, dass ja so verschiedene Werkzeuge auch verschiedene Sätze hervorbringen, um es jetzt mal ein bisschen pompös so auszudrücken? Also dass ein Satz vom Laptop anders klingt als ein Satz, den Sie mit Stift und Papier zwischendurch mal auf den Zettel gekritzelt haben. Machen Sie das überhaupt noch mit Papier?
Ich habe tatsächlich ein Notizbuch, würde aber niemals Literatur wirklich jetzt mit Papier und Hand schreiben, weil ich glaube, dass eben meine Arbeitsweise schon sehr stark davon geprägt ist, dass man zum Beispiel ja wesentlich leichter als zur Zeit der Schreibmaschine zum Beispiel Texte überarbeiten kann, einen Halbsatz irgendwo reinschreiben, umstellen, verschiedene Reihenfolgen ausprobieren und so weiter. Und das finde ich aber extrem positiv. Also ich glaube nicht, dass es sich zum Negativen nur gewandt hat, seit man eben diese Möglichkeiten besitzt, sondern dass vieles auch leichter geworden ist.
Ich meine, man könnte natürlich auch die größere Frage dahinter aufwerfen. Also wählt man diese technischen Geräte, um effektiver zu werden, auch schneller zu schreiben, oder ja, weil sie einem hilft, überhaupt zuerst die richtige Form des Denkens zu finden?
Also ich gebe mal ein Beispiel, das ich sehr positiv finde. Also es ist deutlich positiver heutzutage, sich über Texte auszutauschen. Also das Arbeiten mit meiner Lektorin beispielsweise, wo eine Kommentarfunktion da ist und man schnell schauen kann, okay, welche Variante ist gut, was hilft dem Text und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist aber, also ich persönlich zum Beispiel verwende überhaupt keine generative KI. Weil das meiner Ansicht nach den Text stromlinienförmiger macht und sozusagen die Originalität und auch so ein bisschen die Serendipity rausnimmt aus dem Text. Also ich glaube, man muss sehr stark differenzieren.
Die Serendipity, das ist so ein tolles Wort, da müssen Sie uns erklären.
Naja, also sozusagen auf Dinge zu stoßen, die ein bisschen was Zufälliges an sich haben oder die deren Einzigartiges gerade darin besteht, dass es sozusagen nicht das notwendige Endergebnis eines Rechenprozesses ist. Das finde ich äußerst wichtig.
Wie gesagt, man kann Ihnen auf Instagram folgen. Sie veröffentlichen auch auf YouTube regelmäßig Videos. In denen es ums Schreiben und den Alltag einer Autorin geht. An wen richten sich diese Videos eigentlich? So an Ihre Leser und Leserinnen oder auch an angehende Autorinnen, die nach Schreibtipps suchen? Was denken Sie und wie ist die Resonanz eigentlich?
Also es gibt beides. Es ist auf der einen Seite sind es Videos, die ich selber gerne gesehen hätte vor 10, 15 Jahren, um sich besser vorstellen zu können, was es auch bedeutet, eben Autorin zu sein. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass meine Generation und die danach sowieso, wenn sie eine Frage haben, wie etwas funktioniert, zuerst einmal auf YouTube gehen. Also da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass YouTube die zweithäufigst genutzte Suchmaschine ist. Und ich habe momentan keinen Lehrauftrag an einer Universität, habe aber trotzdem weiterhin das Bedürfnis, Dinge weiterzugeben einfach. Das war so der Grundgedanke dahinter. Aber es ist auch viel Spielerisches dabei, einfach Formate auszuprobieren. Ich bin jemand, der sich selber biografisch überhaupt nicht in die Literatur einbringt. Also ich schreibe überhaupt nicht autofiktional, aber finde es trotzdem schön, mein Leben zu dokumentieren auf dieser anderen, nicht literarischen Ebene sozusagen. Und oft kommen Leute zu meinen Lesungen, die sagen, dass sie jede Woche auf das Video warten und das finde ich toll.
Technisch immer ganz vorne dran mit auch Raffaela Edelbauer, der Schriftstellerin aus Wien. Ich danke Ihnen, Frau Edelbauer, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wissen Sie eigentlich noch, wie eine Schreibmaschine funktioniert?
Ja, ich habe eine hier neben mir stehen, aber nur als Ausstellungsstück.
Vielen Dank, alles Liebe, tschüss, machen Sie es gut.
Ciao, danke.